Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon ist Barbara Schmidt-Matern. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend, soweit das möglich ist in diesen Tagen. Es sind Worte, die in diesen Tagen auch Bände sprechen, nämlich die von Kiews Bürgermeister. Der frühere Boxweltmeister Vitali Klitschko will mit aller Macht seine Heimat verteidigen und würde gegen russische Soldaten auch selbst zur Waffe greifen. Ich habe keine andere Wahl, ich muss das tun, so Klitschko heute gegenüber einem britischen Fernsehsender. Die Lage in der ukrainischen Hauptstadt so wie im gesamten Land bleibt unübersichtlich, derweil Russlands Präsident Wladimir Putin das ukrainische Militär heute Nachmittag zur Revolte gegen die Regierung in Kiew aufgerufen hat. Das Militär solle die Macht im Lande übernehmen, sagte Putin in einer im Fernsehen übertragenen Sitzung des russischen Sicherheitsrats. Wir schalten dazu gleich nach Moskau, nachfolgend dann nach Brüssel, wo die EU-Außenministerinnen und Minister über neue Sanktionen beraten haben. Deutsche Städte planen unterdessen Friedensmärsche am kommenden Sonntag. Und die Stimmung hierzulande beschreibt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute so.
Uns allen ist das Herz schwer in diesen Tagen. Russlands Präsident hat unter lügnerischen Vorwänden einen Angriffskrieg gegen die Ukraine entfesselt. Es ist furchtbar, was die Menschen dort jetzt durchleben müssen. Tod und Verwundung, Zerstörung, Vertreibung, vieltausendfaches Leid, ganz in unserer Nähe, die Nachbarn unserer Nachbarn. Ich appelliere an Präsident Putin, stoppen Sie den Wahnsinn dieses Krieges, jetzt.
Frank-Walter Steinmeier. Angesichts zunehmender Zweifel über Zustand und Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr kommt die Frage nach höheren Verteidigungsausgaben auf. Auch darüber berichten wir in dieser Sendung und sind zum Interview verabredet mit der grünen Politikerin und Verteidigungsexpertin Agnieszka Brugger. Die Sendung Hintergrund entfällt heute. Sie hören diese Sondersendung Deutschlandfunk aktuell bis 19 Uhr. Beginnen wollen wir mit unserem Korrespondenten Florian Kellermann in Moskau. Herr Kellermann, was wissen Sie zur Stunde über die Lage vor allem in Kiew?
Ja, der Sturm auf Kiew hat offenbar noch nicht begonnen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat gerade noch mal ein Video abgesetzt, wo er seine engste Mannschaft um sich versammelt hat. Da sagt er, seht her, ich bin hier, der Ministerpräsident ist hier, der Chef der Präsidialadministration ist hier und so weiter. Das heißt also, wir sind da, wir fliehen nicht und wir wollen auch dabei sein, wenn wir gemeinsam die Hauptstadt der Ukraine verteidigen. Heute ist besonders klar geworden, nochmal ganz deutlich geworden, wie die Strategie Russlands aussieht. Es geht eben vor allem der russischen Armee darum, Kiew einzunehmen. Das ist das Hauptziel. An anderen Orten sind sie kaum weitergekommen, aber das ist für sie offenbar auch nicht so wichtig. Es geht darum, die Regierung eben abzusetzen, festzusetzen und zu hoffen und zu glauben, dass die ukrainische Armee dann auch kapitulieren wird. Man ist vorgedrungen bis an den Stadtrand von Kiew heran. Dort gibt es hat es heftige Kämpfe gegeben. Teilweise sind auch schon russische Soldaten eingedrungen nach Kiew. Offenbar gab es da oder möglicherweise gab es auch den Versuch, eben schon sofort ins Regierungsviertel vorzudringen und Präsident Zelensky gefangen zu nehmen. Da gab es zumindest Schüsse. Das ist aber offensichtlich nicht gelungen. Und man kann davon ausgehen, dass sich die russische Armee jetzt anschickt, den Sturm auf Kiew vorzubereiten.
Und
das ist der Stand im Moment. Entschuldigung.
Kein Problem. Sie sagen, man spekuliert darauf, dass die ukrainische Armee kapituliert. Dazu passt vielleicht auch, dass sich ja am Nachmittag Präsident Putin zu Wort gemeldet hat und ukrainische Soldaten aufgefordert hat, sich zu ergeben und Befehle ihrer Vorgesetzten nicht mehr zu befolgen. Zum einen, können Sie diese Meldungen bestätigen und wie ordnen Sie das ein?
Ja, ich habe das auch gesehen, diese Rede von Putin, die ist kurz gehalten, sodass man sie leicht verteilen kann, auch im Internet, und scheint an die ukrainischen Soldaten gerichtet zu sein. Sie sollen putschen gegen den Präsidenten, gegen die Regierung, und dann werde man sich mit ihnen dann schon einig werden, so war die Aussage von Putin. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich eben ernst gemeint war oder ob das Ganze nicht ein Feigenblatt ist, dass man eben im Nachhinein sagen kann, wenn wir jetzt dann eben Kiew angreifen aus russischer Sicht und es wird eben viele zivile Opfer fordern, die Stadt wird zerstört, dann kann man dann sagen, ja gut, wir wollten es ja nicht, wir haben euch ja eine Chance gegeben, vorher eben euch zu ergeben. Denn es gibt eben auch Elemente in dieser Ansprache, die dazu einfach nicht passen. Er lobt dann eben gerade an dieser Stelle das, den Heldentum der russischen Soldaten. Er bezeichnet die Kiewer Staatsführung, die ukrainische Staatsführung als Drogenabhängige und Neonazis. Also das sind Dinge, die in der Ukraine sicherlich nicht besonders gut ankommen. Und wenn er wirklich die ukrainischen Soldaten hätte erreichen wollen, hätte er wahrscheinlich andere Worte gewählt.
Herr Kellermann, wir werden am Ende dieser Sendung noch einmal zu Ihnen schalten für den Moment. Aber noch eine letzte Frage an Sie. Die AußenministerInnen der Europäischen Union sind ja zur Stunde zusammen, beschließen neue Sanktionen, die sich speziell auch gegen Wladimir Putin persönlich richten. Gibt es dazu schon Reaktionen aus Moskau?
Zu diesen persönlichen Sanktionen gibt es keine Reaktionen, aber zu den Wirtschaftssanktionen schon. Da heißt es, wir werden Gegensanktionen aus russischer Sicht dann eben auch beschließen. Die werden auch empfindlich sein. Wir wissen, wie wir die westliche Wirtschaft empfindlich treffen können. Welche Sanktionen das sein werden, ist noch nicht genannt worden. Putin hat sich ja schon gestern mit Wirtschaftsvertretern getroffen und gesagt, ihr müsst euch auf schwere Zeiten einstellen. Die Gesichter dieser Wirtschaftsvertreter waren auch blass, wird berichtet. Sie wussten, es wird also keine leichte Zeit für sie. Aber Putin meint, wir haben damit gerechnet, dass diese Sanktionen kommen und wir werden damit fertig werden.
Florian Kellermann, bis hierhin vielen Dank. Und wir schalten weiter zu unserem Korrespondenten in Brüssel, Klaus Remme. Ich habe es eben schon erwähnt, es gab das Treffen der europäischen Außenministerin und der Außenminister heute am Nachmittag. Einmal mehr ging es da eben, wie gesagt, um die Sanktionen. Herr Remme, was genau wurde da jetzt beschlossen am Nachmittag?
Ja, ein zweites Paket, Frau Schmidt-Matern, nach den Sanktionen, die Anfang der Woche bereits in Kraft getreten sind. Sie waren das Thema beim Treffen der Staats- und Regierungschefs gestern Abend. Und am frühen Morgen hatte Kommissionspräsidentin von der Leyen dieses Paket grob umrissen. Ein Paket, das sich, sagen wir mal, auf 5 Säulen stützt. In Stichworten: Sanktionen gegen den Finanz- und Bankensektor, gegen den Energiesektor. Sie beziehen sich auf das Transportwesen, auf Exportkontrollen, wenn es um Hochtechnologie geht und um Visabeschränkungen, also die Tatsache, dass es nun schwieriger wird, etwa für russische Diplomaten zu reisen. Sie sprachen an, und das war Annalena Baerbock, als sie in das Treffen ging, das zurzeit noch andauert. Die Pressekonferenz hat noch nicht begonnen, von dem Außenbeauftragten Borrell. Sie sprachen an die persönlichen Sanktionen gegen Wladimir Putin oder etwa den Außenminister Sergej Lavrov, beispiellos, wie Annalena Baerbock eingangs sagte.
Wir treffen das System Putin dort, wo es getroffen werden muss, eben nicht nur wirtschaftlich und finanziell, sondern in seinem Machtkern. Wir listen jetzt auch den Staatspräsidenten Herrn Putin und den Außenminister Herrn Lavrov. Sie sind verantwortlich dafür, dass unschuldige Menschen in der Ukraine sterben. Und das nehmen wir als Europäerinnen und Europäer nicht hin.
Die Bundesaußenministerin, als sie in das Treffen der EU-Außenminister ging.
Herr Remme, ausgespart wird ja nach wie vor ein Ausschluss Russlands aus dem internationalen SWIFT-Zahlungsverkehr-Verfahren. Laut Diplomaten heißt es, Deutschland stehe da unter anderem auf der Bremse. Aus welchen Motiven?
Ja, das ist so. Und Annalena Baerbock hat sich große Mühe gegeben, das gegenüber den Journalisten zu erklären, denn sie weiß, wie politisch empfindlich dieser Punkt ist, der dazu führen könnte, dass Deutschland nach den endlosen Diskussionen um Nord Stream 2 einmal mehr als Bremser möglicherweise am Pranger steht. Sie sagte, ich kann es sehr gut nachvollziehen und es geht mir genauso, dass es angesichts der Bilder und Nachrichten, die wir sehen, vom Bauchgefühl her im Herzen eine Stimmung ist, nun zu den schärfsten Sanktionen zu greifen. Und warum das Deutschland nicht getan hat, zu denen gehört hat, die gewarnt haben, das erklärt sie hier.
Anders als wenn wir gezielt Banken listen, wirkt eine Entkopplung vom SWIFT-System in die Breite. Wir haben im Iran gesehen, dass wir damit zum Beispiel humanitäre Projekte nicht mehr finanzieren können. Es würde auch bedeuten, dass Menschen in Russland eben, wenn eine Enkelin in Europa lebt, ihrer Großmutter Geld überweisen muss, auch wenn das jetzt klein klingt in diesem Angesicht, dass diese Überweisungen nicht mehr tätig sind. Aber diejenigen, die für das Blutvergießen verantwortlich sind, Wege und Mittel haben, natürlich ihre Finanzleistung trotzdem durchzuführen.
soll heißen, der Ausschluss Russlands vom SWIFT-System ist bei weitem nicht vom Tisch. Wir hören, ein drittes Paket ist möglicherweise in Arbeit. Aber soweit die Erklärung von Annalena Baerbock, die außerdem gefragt wurde in Bezug auf die möglicherweise dramatische Situation, die sich anbahnt mit Blick auf Menschen, die die Ukraine in Richtung EU verlassen wollen. Was muss getan werden in Blick auf diese Flüchtlingsproblematik? Und sie sagte ein einziges Wort am Anfang, nämlich alles.
Wir haben alles versucht, dass dieser Tag nicht kommen wird. Er ist gekommen, weil sich der russische Präsident für Krieg und gegen Menschen entschieden hat. Und deswegen werden wir die Menschen, die jetzt fliehen, alle aufnehmen.
Und dieses Thema, Frau Schmidt-Matern, ist voraussichtlich ein Treffen der EU-Innenminister am Sonntag.
Für diese Informationen zunächst vielen Dank, Klaus Remme. Wir werden auch zu Ihnen noch einmal schalten im Laufe dieser Sendung, denn auch die NATO hat ein Telefonkrisentreffen in diesen Stunden, das sie gerade abhält. Wir hören dazu noch mehr von Ihnen. Blicken wir ins Inland über die Thematik, dass immer mehr Menschen nun aller Voraussicht nach aus der Ukraine flüchten werden oder sich schon auf den Weg gemacht haben, haben wir also eben schon gehört. Die Städte, so heißt es vom Städtetag in Deutschland, seien darauf vielfach vorbereitet. Außerdem wollen viele Kommunen und Gemeinden am kommenden Sonntag auf die Straße gehen. Ihre Bewohnerinnen und Bewohner, unter anderem ist geplant, um 13 Uhr an der Siegessäule in Berlin für den Frieden in der Ukraine und in ganz Europa zu demonstrieren. Wie die Bundesregierung unterdessen die Planungen begleitet, um die Städte und Kommunen auf geflüchtete Menschen vorzubereiten, das hören wir von Gudula Geuter aus Berlin.
Noch ist völlig unklar, wie viele Menschen insgesamt aus der Ukraine und wie viele von ihnen nach Deutschland fliehen werden. Länder und Kommunen bereiten sich vor. Wie konkret, machte Berlins Sozialsenatorin Katja Kipping im Interview mit dem RBB klar.
Für die Menschen, die heute oder am Wochenende ankommen, habe ich schon mal eine Botschaft. Sie können ins Ankunftszentrum in Reinickendorf kommen. Das ist auf der Oranienburger Straße.
Die UN-Organisation für Migration weist darauf hin, dass in der Ukraine nach 8 Jahren des Konflikts bereits 1,4 Millionen Menschen Vertriebene seien. Nach dem Einmarsch Russlands sind nach Angaben des UNHCR im Land mehr als 100.000 Menschen auf der Flucht. Weitere tausende Bewohner seien aus dem Land geflüchtet. Die Flüchtlingsorganisation der Vereinten Nationen befürchtet, sollte sich die Situation verschlechtern, könnte der Krieg bis zu 4 Millionen aus dem Land treiben. Am Wochenende wollen die Innenminister der EU in Brüssel auf einer Sondersitzung beraten über Schutz vor Cyberangriffen und Desinformation, vor allem aber über die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen, so Bundesinnenministerin Nancy Faeser am Abend.
Und es wäre gut, wenn wir dort auch ein unbürokratisches Verfahren auf der EU-Ebene miteinander vereinbaren. Hier scheint mir ein gemeinsames Vorgehen sehr zielführend und wir wollen natürlich in erster Linie die EU-Staaten, die angrenzen, auch unterstützen.
Und wir erleben an dieser Baustelle eine Einhelligkeit in der Europäischen Union, die wir 2014, 2015 so nicht hatten.
Hatte am Morgen der Co-Vorsitzende der Grünen, Omid Nuripur, im Deutschlandfunk betont. Tatsächlich richtet Polen, das eine mehr als 500 Kilometer lange Grenze zur Ukraine und eine Tradition der Migration aus dem Nachbarland hat, Erstaufnahmezentren an den wichtigsten Grenzübergängen ein. Innenminister Mariusz Kamiński hat angekündigt, man werde, Zitat, so viele wie an unseren Grenzen sein werden, aufnehmen. Ungarn, das sich bei früheren Flüchtlingsbewegungen gegen die Aufnahme gestellt hatte, hat nun den Schutzstatus für Menschen aus der Ukraine ausgeweitet. Bürger und Bewohner des Landes hätten Anspruch auf Schutz, heißt es in einem Dekret. Auch Rumänien berichtet von vielen Flüchtlingen, ebenso wie die Republik Moldau, die nicht in der EU ist. Was die Aufnahme in Deutschland betrifft, erläutert Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen im Fernsehauftritt der Welt.
Das sind ja Bürgerkriegsflüchtlinge, die einen vorübergehenden Aufenthaltsstatus bekommen werden. Also nicht diese umständliche Asylrechtsprüfung. Und wir wollen diese Menschen so schnell wie möglich natürlich auch in die Kreise und Kommunen verteilen. Und dort sind alle Landräte und Oberbürgermeister auch mit Hochdruck dabei, die entsprechenden Kapazitäten zu schaffen.
Da Ukrainer aber seit 7 Jahren ohnehin visafrei einreisen und 90 Tage bleiben könnten, würden sich viele, die in Deutschland Kontakte haben, möglicherweise erst einmal gar nicht bei den Behörden melden. Gleichwohl bleibt in den Bundesländern nicht nur viel zu organisieren, sondern es bleiben auch wichtige Fragen zu klären, so die Berlinerin Kipping.
Dass es für die Kinder, die mitkommen, dann auch ein Angebot an Schul- und Kita-Plätzen gibt, dass es eine gesundheitliche Betreuung abgesichert ist. Und es muss eine klare Regelung geben vom Bund, dafür setzen wir uns auch aus Berlin ein, dass die Menschen, die hier ankommen, dann auch eine Arbeitserlaubnis haben, weil wir wissen nicht, wie lange der Krieg andauert und können jetzt nicht davon ausgehen, dass sich das hier nur um ein vorübergehendes Problem handelt.
Nach einer aktuellen Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und NTV befürworten 3 von 4 Deutschen die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge.
Berichtet unsere Hauptstadtkorrespondentin, und Gudula Geuter hat auch das Nachbarland Polen schon angesprochen. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine kommen immer mehr geflüchtete Menschen über die Grenze dorthin. Die meisten von ihnen sind Frauen mit Kindern. Sie bekommen Hilfe, wie schon geschildert, von polnischen Behörden, aber offenbar laut Korrespondentenberichten auch spontane Unterstützung von den Bürgerinnen und Bürgern. Aus Warschau, Jan Palukat.
Polen bereitet sich nun auch verstärkt auf die Versorgung Verletzter aus der Ukraine vor. Dazu präsentierten die Behörden einen Rettungszug, der bald von Grenznähe aus bis zu 150 Menschen in Krankenhäuser im Landesinneren bringen können soll. Im ganzen Land wurden inzwischen Anlaufstellen und Aufnahmezentren für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine eröffnet. Bislang scheint es aber so zu sein, dass viele von inzwischen tausenden Menschen aus dem Nachbarland, die bereits nach Polen geflohen sind, gar keine Versorgung benötigen, weil sie zu Verwandten weiterreisen, die bereits in Polen oder anderen EU-Ländern leben. Indes empfing Staatspräsident Andrzej Duda in Warschau Amtskollegen aus 8 weiteren NATO-Staaten von der sogenannten Ostflanke der Militärallianz, Länder von Estland bis Bulgarien. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist zu diesem Treffen gekommen. Zum Auftakt sprach sich Präsident Duda für mehr Hilfe für die Ukraine und für Waffenlieferungen aus. Ich stimme überein mit dem Appell Präsident Zelenskys, der sagte, wenn ihr uns heute nicht helft, wird morgen der Krieg an eure Türen klopfen. Wir wissen sehr gut, in welchen Kategorien die russischen politischen Eliten denken. Sie verstehen ausschließlich die Sprache der Gewalt. So funktionierte schon das zaristische Russland, danach das kommunistische und heute das Russland Putins. Politisch versucht Polen auf verschiedenen Ebenen, den Druck auf Russland zu erhöhen. So schließt das Land seinen Luftraum für russische Flugzeuge ab Mitternacht. Die zuständige Behörde entzog russischen Medienkanälen die Sendererlaubnis und auf gemeinsame Initiative Polens und der Ukraine hin beschäftigt sich der Europarat mit einer möglichen Aussetzung der russischen Mitgliedschaft. Derweil kam es vereinzelt zu Protesten vor Vertretungen der Bundesrepublik in Polen wegen der, etwa in der Frage der Waffenlieferungen oder der Finanzsanktionen, in Polen oft als zu nachgiebig wahrgenommenen deutschen Russlandpolitik.
Aus Warschau Jan Palukat. Und ein weiteres großes Thema, nicht erst seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, sind die drastisch gestiegenen Energiepreise, die schon vor dem Einmarsch einen Kurswechsel in der deutschen Energiepolitik ausgelöst haben. Jetzt wird der Handlungsdruck noch größer. Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen legt jetzt ein Papier mit konkreten Maßnahmen vor, um die Krisenvorsorge zu stärken. Ann-Kathrin Büsker.
55% des in Deutschland verbrauchten Gases, 35% des Erdöls, 50% der Kohle, hier vor allem Steinkohle. Das sind die nackten Zahlen, die die deutsche Abhängigkeit von russischen Energieimporten verdeutlichen.
Wir und ich werde alles dafür tun, dass Deutschlands Energieversorgung sicher ist,
hatte Wirtschaftsminister Robert Habeck gestern angekündigt. Heute musste er bei einer Sondersitzung des Ausschusses für Klimaschutz und Energie erläutern, wie er dies zu gedenken ersucht. Eine Gasreserve einrichten, außerdem eine Kohlereserve schaffen, so erklärte es heute die Sprecherin des Wirtschaftsministeriums.
Und wir haben hier jetzt auch die Arbeiten aufgenommen, einen Prozess aufzusetzen, damit wir eben Beschaffung aus anderen Ländern vorantreiben und auch die Reservebildung bei Kohle vorantreiben.
So Beate Baron im Rahmen der Regierungspressekonferenz. Dort stellte sie erneut klar:
Versorgungssicherheit ist aktuell gewährleistet. Es gibt aktuell keinen Ausfall von Lieferungen bei Gas oder bei Öl, aber natürlich muss man die Lage sehr genau beobachten.
Weniger Abhängigkeit von Importen, ein vielfältigerer Einkauf, das ist die Strategie des Wirtschaftsministers. Er will dafür auch den Bau eines deutschen LNG-Terminals vorantreiben. Die grüne Obfrau im Ausschuss für Klimaschutz und Energie, Lisa Bardum, forderte angesichts der Entwicklung einen schnellen Ausstieg aus Erdgas. Dieser müsse jetzt geplant und schnellstmöglich eingeleitet werden, sagte Bardum dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Debatte über die Energieversorgung weckt auch alte Begehrlichkeiten. Gestern hatte bereits Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, SPD, einen vorgezogenen Kohleausstieg in Frage gestellt angesichts der hohen Gaspreise. Am Morgen sagte CDU-Chef Friedrich Merz im Deutschlandfunk:
Meine Vermutung ist, die deutsche Energiepolitik steht jetzt insgesamt nach diesen Ereignissen der letzten Tage auf dem Prüfstand. Meine Vermutung ist auch, dass die Bundesregierung zahlreiche Prämissen korrigieren muss, die sie bis jetzt ihrer Energiepolitik in dieser großen Transformation, die ansteht, korrigieren muss.
CDU-Energiepolitiker Marc Helfrich wurde gegenüber der Zeitung Die Welt noch deutlicher. Käme es zu einem Lieferstopp für russisches Gas, müssten die Pläne zum Atom- und Kohleausstieg ganz klar auf den Prüfstand, sagte er. Ende des Jahres gehen die letzten Atommeiler in Deutschland vom Netz. Neben der Frage, wie die Energieversorgung gewährleistet werden kann, steht auch weiter die Frage im Raum, wie sie bezahlt werden kann. Ein entsprechendes Entlastungspaket hatten die Ampelkoalitionäre am Vorabend des russischen Einmarsches vorgestellt.
Beispielsweise ja die Abschaffung der EEG-Umlage, die von der Rentnerin über den BAföG-Empfänger die Familie bis hin zum Mittelstand entlastend wirkt, in einer Größenordnung von schätzungsweise 6,6 Milliarden Euro.
So FDP-Chef Christian Lindner. Außerdem wird die Pendlerpauschale rückwirkend ab dem 1. Januar ab dem 21. Kilometer erhöht, sowie der Sparerpauschbetrag erhöht. Auch diese Maßnahmen wurden heute im Ausschuss für Klimaschutz und Energie diskutiert. Andreas Jung, klimapolitischer Sprecher der Unionsfraktion, erklärte, die Entlastungsmaßnahmen würden nicht ausreichen. Er forderte eine Befreiung des klimaneutralen Anteils des Sprits von der Energiesteuer. Dadurch würde Superbenzin mit bis zu 10% Bioethanol günstiger.
Ann-Kathrin Büsker berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. Und über die neu verkündeten Sanktionen, die jetzt gegen Russland ausgesprochen werden sollen, haben wir im Laufe dieser Sendung schon berichtet. Sie sollen sich vor allem gegen Russlands Präsident Putin und auch Außenminister Lavrov richten. Umstritten auch die Frage, ob Russland aus dem Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen werden soll. Darüber gibt es noch keine Entscheidung. Ein anderer Aspekt im Zuge von Sanktionen ist, was Sanktionen im Hightech-Bereich bewirken könnten. Dazu Johannes Kuhn.
Все наши три суперкомпьютера обгоняют российские аналоги по величине вычислительной мощности.
Alle unsere drei Supercomputer sind leistungsfähiger als die russische Konkurrenz, erzählt ein Mitarbeiter des russisch-niederländischen Digitalkonzerns Yandex stolz in einem Firmenvideo. Der kürzlich fertiggestellte Hochleistungsrechner Chervonenkis belegt immerhin Platz 19 auf der Liste der weltweit besten kommerziellen Supercomputer. Mit solchen Vorzeigeprojekten könnte es durch die westlichen Sanktionen jedoch bald vorbei sein. Denn neben Technologie für Ölraffinerien oder Flugzeugteile hat der Westen auch ein Exportverbot für Software und Mikrochips verhängt. Sophie Charlotte Fischer, Forscherin am Zentrum für Sicherheitsstudien der ETH Zürich, sagt, speziell die amerikanischen Sanktionen seien besonders weitgehend. Denn sie betreffen nicht nur Exporte aus den USA,
sondern auch Exporte von Unternehmen aus dem Ausland, die Hochtechnologie herstellen mit einem gewissen Anteil an amerikanischer Technologie oder die mithilfe von amerikanischer Software oder Maschinen hergestellt werden. Und das ist ganz besonders interessant im Chip-Bereich, wo beispielsweise die USA ein wichtiger Lieferant ist für Maschinerie, aber auch beispielsweise für Design-Software.
Außerdem haben sich auch Technologieexporteure wie Japan und das Mikrochip-Mekka Taiwan den Sanktionen angeschlossen. Tyson Barker von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik geht davon aus, dass Russland dadurch mittelfristig in zentralen Zukunftstechnologien zurückfallen wird.
Das wird verhindern, dass die Datenzentren, die Cloud-Zentren weitergebaut werden, autonomes Fahren. Es wird es erschweren, dass es auch neue Automobilen gibt in Russland. Also aller Zugang zu diesen Schlüsseltechnologien, die mehr oder weniger das Rohstoff der technologischen Welt sind.
Erst in der jüngeren Vergangenheit hatte Russland angestrebt, bei Digitaltechnologien unabhängiger zu werden und zum Beispiel sein Internet stärker vom Rest der Welt zu isolieren. Allerdings blieb es gerade im Hardware-Bereich bei Abhängigkeiten. Diese Abhängigkeiten dürften Russland nun stärker an China rücken.
viele der Technologien, die nicht mehr aus dem globalen Markt bekommen können, können sie nur aus dem autark abgeschlossenen Markt Chinas bekommen.
Sagt der Technologieexperte Barker, wobei Hightech-Sanktionsforscherin Fischer einschränkt.
Insbesondere im oberen Marktsegment, bei sogenannten High-End-Chips, fehlen China wichtige Fähigkeiten, diese Chips selber herzustellen und ist ebenfalls weiterhin abhängig von Importen. Das heißt, insbesondere wenn wir über solche High-End-Chips reden, kann China sicherlich nicht für Russland diesen Bedarf bzw. diese fehlenden Importe aus anderen Ländern substituieren.
Insgesamt gilt das Hightech-Verhältnis zwischen Russland und dem Westen als asymmetrisch. Laut Branchenverband Bitkom beziehen beispielsweise nur 4% der deutschen IT-Firmen Güter aus Russland. Allerdings könnten russische Gegensanktionen Auswirkungen auf Hightech-Produkte im Rest der Welt haben.
Russland ist beispielsweise ein wichtiger Exporteur für das Gas Neon oder das Metall Palladium. Das sind beides Materialien, die in der Chipproduktion verwendet werden. Palladium ist aber auch beispielsweise wichtig für die Automobilindustrie.
Sagt Sophie Charlotte Fischer, schränkt aber ein.
Das, was ich bisher an Berichten gesehen habe, zum Beispiel an Untersuchungen von der Chipindustrie, haben ergeben, dass es nicht so einen großen Einfluss haben würde. Aber ich denke, das ist bisher Spekulation und man muss abwarten, ob es tatsächlich zu einem solchen Exportstopp kommt.
Derzeit seien auch noch viele Sanktionsdetails offen. So sind Alltagsprodukte zum Beispiel ausgenommen. Das heißt, möglicherweise muss Russland zumindest nicht auf amerikanische oder koreanische Smartphones verzichten.
Ein Bericht von Johannes Kuhn. Um 18.35 Uhr in dieser Sondersendung des Deutschlandfunks blicken wir jetzt auf andere Themen, die uns heute auch beschäftigt haben. Da war ja noch was, und zwar die Corona-Pandemie. Wie jeden Freitag hat sich heute der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu Wort gemeldet, gemeinsam mit dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler. Und Lauterbach hatte eine klare Botschaft im Gepäck, nämlich, dass die Pandemie mitnichten vorbei sei. Details zur Pressekonferenz von Volker Fintermer.
In diesen Tagen kann auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach nicht mehr so einfach nur auf das Corona-Geschehen in Deutschland blicken. Der Krieg in der Ukraine überlagert alles.
Hier hat jemand in verbrecherischer Art und Weise, nämlich Wladimir Putin, das Völkerrecht gebrochen und gefährdet Menschen in einer Situation, wo wir noch mitten in der Corona-Pandemie sind und viele andere wichtige Aufgaben vor uns haben. Die Welt hat wirklich Besseres zu tun, als sich mit den Großmachtfantasien von Putin zu beschäftigen.
Die Bundesregierung werde sich auch um weitere medizinische und technische Hilfe für die Ukraine kümmern, kündigte Lauterbach an, ohne Details nennen zu wollen. Was den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie in Deutschland angeht, bleibt Lauterbach aber bei seiner nach wie vor vorsichtigen Einschätzung, dass man zwar über den Berg sei, aber dennoch bleiben genügend Risiken bestehen, auch durch die neue Omikron-Subvariante BA2, die sich inzwischen schnell ausbreitet. Deutlich werde das vor allem bei den wieder steigenden Fallzahlen bei den Älteren, den Ausbrüchen in den Alten- und Pflegeheimen und den nach wie vor hohen täglichen Todeszahlen, betonte RKI-Chef Lothar Wieler. Deshalb sind erneut steigende Fallzahlen nicht ausgeschlossen.
Daher noch einmal meine Warnung, mein Appell an die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder, auf keinen Fall bei den Lockerungen über das hinwegzugehen, was wir beschlossen haben. Denn sonst ist ein schwerer Rückfall hier nicht ausgeschlossen. Und einen solchen Rückfall wollen wir derzeit nicht erleben.
Und die Idee von einem Freedom Day sei allein schon deswegen illusorisch, weil die Impfquote der über 60-Jährigen in Deutschland nach wie vor zu gering ist. Gut 12% in dieser Altersgruppe sind weiterhin überhaupt nicht geimpft, während in Dänemark oder Großbritannien die Impfquote in dieser Altersgruppe deutlich über 98% liegt. Unter anderem auch deshalb werde das geplante Infektionsschutzgesetz, das mit dem 20. März in Kraft treten soll, weiterhin eine Reihe von möglichen Vorsichtsmaßnahmen und möglichen Einschränkungen beinhalten, die je nach regionalen Entwicklungen und Ausbrüchen durch die Länder in Kraft gesetzt werden können.
Und ich vertrete da tatsächlich die vorsichtige Position. Die Welle ist nicht gebrochen, in der wir sind. Neue Wellen können kommen. Wir brauchen etwas, womit man dann sofort reagieren kann.
Lauterbach will deshalb auch weiterhin an der allgemeinen Impfpflicht festhalten und setzt angesichts der verschiedenen bislang vorliegenden Anträge doch noch darauf, dass es am Ende zu einem Kompromissantrag der Impfbefürworter im Bundestag kommt, hinter dem dann auch eine große Mehrheit der Abgeordneten stehen könnte.
Weil die kleinen Unterschiede dürfen nicht die große Gemeinsamkeit nachher verunmöglichen. Somit hoffe ich noch immer, dass wir einen gemeinsamen Beschluss nachher schaffen. weil ich schätze es so ein, wir werden im Herbst wieder Probleme haben.
Davon geht auch RKI-Präsident Lothar Wieler aus, der einmal mehr die Hoffnung äußerte, dass mit dem seit dieser Woche vorhandenen Impfstoff von Novavax auch die Impfskeptiker erreicht werden können.
Volker Fintermer berichtete. Und nun zu einem Mann, der dienstälteste Ministerpräsident unter den 16 Länderchefinnen und Chefs in Deutschland ist. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier von der CDU hat heute angekündigt, sein Amt vorzeitig abzugeben. Am 31. Mai will Bouffier zurücktreten. Sandra Müller.
Der amtierende hessische Landtagspräsident Boris Rhein ist heute offiziell als Nachfolger von Ministerpräsident Volker Bouffier vorgestellt worden. Rhein soll demnach sowohl Ministerpräsident als auch CDU-Landesvorsitzender werden. Auf der Klausurtagung der CDU Hessen in Fulda hatte Bouffier zuvor seinen Rückzug aus der hessischen Landespolitik angekündigt. Das Votum für seine Person sei einstimmig gefallen, sagte Rhein. Er freue sich über die starke Unterstützung seiner Partei und sprach von einer Übergabe in Freundschaft. Schon bei der regulären Sitzung des Hessischen Landtags am 31. Mai soll Rhein zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden. Die Wahl zum CDU-Landesvorsitz soll auf dem regulären Landesparteitag Anfang Juli stattfinden. Es sei bei der CDU Hessen gute Tradition, die beiden Ämter in einer Person zu vereinen, so Bouffier. Bereits am Morgen hatte Bouffier gesagt, er habe die Entscheidung für seinen Rückzug bereits vergangenen Sommer getroffen. Der Zeitpunkt für die Amtsübergabe im Frühjahr sei richtig, da die schwarz-grüne Koalition stabil laufe. Bouffier sei sich deshalb sicher, dass das auch ohne ihn so bleibe.
Ein erschütterndes Urteil, das heute am Landgericht in Köln gefallen ist. Da blicken wir jetzt drauf. Wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen in insgesamt 110 Fällen hat das Kölner Landgericht einen ehemaligen katholischen Pfarrer zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt. Felicitas Böselager, unsere Landeskorrespondentin in Nordrhein-Westfalen, hat den Prozess und das Urteil heute für uns beobachtet.
Die Zahl der Frauennamen, die der Vorsitzende Richter Christoph Kaufmann an diesem Vormittag in der Urteilsbegründung nennt, ist zweistellig. Bei 9 der Frauen sieht es das Gericht als erwiesen an, dass der Priester Hans Ü sie als junge Mädchen sexuell missbraucht hat. Die anderen Fälle sind verjährt oder kamen erst im Laufe des Prozesses zum Vorschein, sodass sie nicht mehr Teil der Anklage sein konnten. Die Kammer hat Hans Ü wegen 110 Sexualstraftaten, darunter auch schwerer sexueller Missbrauch an Kindern, zu 12 Jahren Haft verurteilt, sagt der Sprecher des Kölner Landgerichts Jan Ort. Die Mädchen waren zwischen 7 und 16 Jahren alt.
Tatorte hat die Kammer im Wesentlichen mit Zülpich, Gummersbach und Wuppertal angegeben. In der mündlichen Urteilsbegründung hat der Vorsitzende den Angeklagten als einen pädophilen Serientäter bezeichnet, der über 40 Jahre lang Sexualstraftaten begangen hat.
Es ist die große Frage dieses Prozesses, wie es möglich war, dass der inzwischen 70-jährige Hans Ü über 40 Jahre lang Mädchen sexuell missbrauchen konnte. In der Urteilsbegründung beschreibt der Richter, wie es dem Priester gelungen war, die Mädchen und ihr Umfeld zu manipulieren oder unter Druck zu setzen. Er habe ein Doppelleben geführt, erklärt Gerichtssprecher Ort.
Er ist von vielen bekannten Freunden und Gemeindemitgliedern als ein sehr warmherziger, sehr offener und sehr freundlicher Mensch wahrgenommen worden. Dazu stehen im krassen Widerspruch die Straftaten gegenüber den hier benachteiligten Mädchen.
Bereits im Jahr 2010 war Hans Ü von einer seiner Nichten angezeigt worden. Die Staatsanwaltschaft stellte die Ermittlungen aber wieder ein. Die Nichte hatte ihre Anzeige zurückgezogen, weil der Druck aus ihrer eigenen Familie zu groß geworden war. Die Erzdiözese Köln wusste von dieser Anzeige und beurlaubte Hans Ü, während die Staatsanwaltschaft ermittelte, setzte ihn dann aber wieder an seinem Dienstort ein. Deshalb wurden im Prozess auch der frühere Personalchef des Erzbistums Köln, Stefan Heese, sowie der ehemals oberste Kölner Kirchenrechter Günther Assenmacher vernommen. Heute sprach der Richter von Defiziten in der Erzdiözese.
Dies hat er auch an Handlungen einzelner Personen festgemacht. Er hat darauf hingewiesen, dass es ein gewisses Maß an Ignoranz gegeben hat und zu häufig ein Augenmerk darauf gelegt wurde, was wohl die Öffentlichkeit davon denken könnte.
So habe die Erzdiözese nach den Vorwürfen beispielsweise nichts unternommen, um weitere Kinder vor dem Priester zu schützen.
Informationen von Felicitas Böselager. Sie hören den Deutschlandfunk mit einer aktuellen Sendung, in der wir im Schwerpunkt auf den Krieg in der Ukraine gucken. Die Sendung Hintergrund entfällt heute aus diesem Grund. Wir schalten jetzt noch einmal zu unserem Korrespondenten Florian Kellermann in der Hauptstadt Moskau. Herr Kellermann, der Europarat hat heute in einem historischen Schritt Russlands Mitgliedschaft suspendiert infolge des Angriffs auf die Ukraine. Zwar bleibt Russland jetzt formell Mitglied des Europarates, aber dennoch die Frage, ist das ein Schritt, der den Kreml, der Wladimir Putin beeindruckt?
Das glaube ich nicht. Das ist eher ein Schritt, der auf etwas verweist, was uns in den nächsten Monaten und wohl auch Jahren noch beschäftigt wird, nämlich die Entwicklung der russischen Zivilgesellschaft angesichts des Kriegs in der Ukraine. Ein Land, das einen Krieg beginnt, das in einen Krieg steht, ist auch innenpolitisch nicht mehr das Gleiche. Und der Europarat, die Mitgliedschaft hat ja bedeutet, dass sich russische Bürgerinnen und Bürger an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wenden konnten, um dort ihre Rechte einzuklagen. Das wird jetzt dann erstmal auch nicht mehr möglich sein. Gut, Russland hat ohnehin die meisten Entscheidungen des Europarats bzw. des Gerichtshofs für Menschenrechte ignoriert. Das fällt Russland jetzt dann noch leichter. Es ist etwas, es ist natürlich immer ein zweischneidiges Schwert, aber sicherlich konnte man auch nicht anders. Aber es ist klar, es ist weiter ein Signal auch dafür, dass auch Russland in der gesellschaftlich degradieren wird. Der Druck auf die Gesellschaft hier wird zunehmen. Das spürt man schon jetzt. Es ist zum Beispiel ja verboten worden, Nachrichten über diesen Krieg zu verbreiten, die nicht vom russischen Verteidigungsministerium kommen.
Der Druck innerhalb Russlands auf Kritiker dieses Einmarsches, dieses Krieges gegen die Ukraine, der nimmt ja auch zu. Was nehmen Sie wahr in diesen Tagen, was nehmen Sie heute wahr aus den Reihen der russischen Zivilgesellschaft, vielleicht auch aus Reihen weniger kritischer Journalistinnen oder Journalisten, die sich bisher noch geäußert hatten? Verstummen diese Stimmen jetzt?
Nein, die verstummen nicht. Es gibt eine Petition im Internet, die schon 500.000 Menschen unterschrieben haben. Sicher nicht nur Russinnen und Russen, aber eben auch hauptsächlich Russinnen und Russen, die fordern, dass der Krieg beendet wird. Es gibt auch heute wieder Demonstrationen in russischen Städten. Es sind wieder Dutzende Menschen festgenommen worden, die gegen den Krieg demonstrieren. Gestern waren es ja über 1.000 Menschen, die festgenommen worden sind. Also es gibt schon diejenigen Bürgerinnen und Bürger hier, die ganz und gar nicht einverstanden sind mit diesem Krieg und die jetzt auch mit Konsequenzen zu rechnen haben. Zunächst mal heißt es nur mit Verwaltungsstrafen belegt werden, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass sie dann eben auch letztendlich als Vaterlandsverräter dargestellt werden.
Bis hierhin erst einmal vielen Dank, Florian Kellermann in Moskau. Die Aggression des Kreml gegen die Ukraine, gegen das ukrainische Volk hat natürlich auch eine innenpolitische Diskussion hier bei uns in Deutschland ausgelöst, vor allem mit der Fragestellung, was kann und muss die Bundeswehr künftig leisten? Wie gut ist sie gerüstet? Ist der Verteidigungsetat ausreichend? Das sind nur einige der zentralen Fragen. Die Debatte fasst für uns zusammen aus unserem Hauptstadtstudio Frank Capellan.
Eine Korvette wird morgen den Hafen von Wilhelmshaven verlassen, um die NATO in der Ostsee zu unterstützen. Eigentlich war sie für die Mittelmeermission vorgesehen. Weitere 150 Soldaten sollen bald ins Baltikum entsandt werden. Patriot-Flugabwehrraketen werden dorthin verlegt. Die Verteidigungsministerin will demonstrieren, dass auf Deutschland Verlass ist.
Wir als Deutschland werden jede Herausforderung erfüllen.
Christine Lamprecht wehrt sich gegen den Vorwurf des eigenen Heeresinspekteurs, die Bundeswehr sei blank, könne ihren NATO-Verpflichtungen nicht nachkommen. Von einem gewaltigen Investitionsstau spricht auch die Union. CDU-Chef Friedrich Merz erinnert gegenüber unserem Sender daran,
dass der Bundeswehr im Umfang von etwa 20 Milliarden Euro Munition fehlt.
Knapp 50 Milliarden Euro umfasst der Verteidigungsetat in diesem Jahr. Die Drohung Putins mit einem Nuklearschlag, die Angst vor dem NATO-Bündnisfall lässt die Frage aufkommen, ob das reicht, ob die Bundeswehr Deutschland überhaupt verteidigen könnte.
Nein. Klare Antwort, nein.
Antwortet der ehemalige NATO-General Egon Rams im ZDF und im Deutschlandfunk, pflichtet Harald Kujat, einst Generalinspekteur der Bundeswehr, den Zweiflern bei.
Die neue Richtung hieß Auslandseinsätze. Weg von der Landes- und Bündnisverteidigung
Das heißt, Gesamtumfang der Bundeswehr, Bewaffnung und Ausrüstung der Bundeswehr wurde nicht mehr mit dem Ziel durchgeführt, den verfassungsmäßigen Auftrag der Bundeswehr zu erfüllen, nämlich die Landes- und Bündnisverteidigung.
Nur bedingt abwehrbereit. Ungute Erinnerungen werden wach. Was die Militärs beklagen, ist der Politik durchaus bewusst. Ich bin so wütend auf uns, weil wir historisch versagt haben. Dieses Schuldeingeständnis von Lambrechts Vorgängerin Annegret Kramp-Karrenbauer schlägt Wellen. Die Christdemokratin beklagt selbstkritisch, nach der Annexion der Krim nicht genug getan zu haben, um Putin mit der eigenen Verteidigungsbereitschaft abzuschrecken.
Die Kaltstartfähigkeit der Bundeswehr ist nicht so, wie sie sein müsste,
beklagt auch die Wehrbeauftragte Eva Högel. Die Sozialdemokratin stimmt dem Weckruf zu. Die Ausrüstung der Soldaten ist unzureichend. Der Schützenpanzer Puma ist nicht auf dem neuesten Stand. Nur 40% der Hubschrauber können überhaupt eingesetzt werden. Jetzt fordert Högel im Sender Phoenix sehr schnell Geld.
Wir haben jetzt demnächst auch die Haushaltsverhandlungen hier im Deutschen Bundestag. Und da wird es auch darum gehen, ob für die Bundeswehr die Beträge zur Verfügung gestellt werden, die dringend erforderlich sind.
Wir müssen eigentlich noch sprechen über die Bundeswehr.
Sie wollen über die Bundeswehr mit mir sprechen als Finanzminister?
Ja. Bitte.
Der Finanzminister, der sonst immer das Geld zusammenhält, hat steigende Verteidigungsausgaben längst eingepreist. In der ARD spricht Christian Lindner das Thema völlig ungefragt von sich aus an. Für den Liberalen steht fest,
dass wir die Bundeswehr so stark vernachlässigt haben, dass sie ihrem Auftrag nicht voll gerecht werden kann. Und deshalb muss es da eine Zäsur geben. In der Finanzplanung der früheren Bundesregierung wären die Mittel für die Bundeswehr in den nächsten Jahren gesunken. Sinkende Verteidigungsausgaben passen nicht mehr in die Zeit.
Teile der SPD waren bisher skeptisch, wenn es um eine Aufrüstung in der Bundeswehr ging. Die nukleare Teilhabe spielt dabei eine wichtige Rolle. Im NATO-Verbund soll auch die Luftwaffe in der Lage sein, US-Atombomben abwerfen zu können. Die notwendige Nachfolge des Tornados bringt Milliardeninvestitionen mit sich. Fraktionschef Rolf Mützenich bleibt im Deutschlandfunk zurückhaltend.
Ich habe weiterhin grundsätzliche Zweifel an nuklearen Abschreckungskapazitäten. Wir wissen, dass über 90% der Atomwaffen zwischen Russland und den USA gehalten werden. Und trotzdem hat er diesen Angriff gemacht.
Auch die Grünen wollten von steigenden Verteidigungsausgaben bisher wenig wissen. Wird sich das nun ändern? Parteichef Omid Nuripur ebenfalls in diesem Programm.
Das werden wir in den nächsten Tagen miteinander erörtern müssen. Am Ende des Tages werden wir uns zusammensetzen müssen, um zu überlegen, wie die Europäische Union handlungsfähiger wird, auch im militärischen Bereich.
Wir sind in einer anderen Welt aufgewacht, hatte Parteifreundin Annalena Baerbock, die Außenministerin, gestern festgestellt. Und das gilt wohl auch mit Blick auf Deutschlands Landesverteidigung.
Informationen von Frank Kapellan und mitgehört hat Agnieszka Brugger, Verteidigungsexpertin der Grünen Bundestagsfraktion und Mitglied dort im Verteidigungsausschuss. Guten Abend, Frau Brugger.
Guten Abend.
Unter anderem Alfons Meis, der Heeresinspekteur der Bundeswehr, sagt, die Truppe steht mehr oder weniger blank da. Ähnliche Einschätzungen haben wir eben gehört. Wie marode ist die Bundeswehr?
Natürlich gibt es Probleme und Defizite bei der Ausstattung der Bundeswehr. Wir haben sie in den letzten Jahren ja breit diskutiert und auch im Verteidigungsausschuss immer wieder kritisiert. Es ist auch an einigen Stellen umgesteuert worden. Das geht aber natürlich nicht so schnell und es rächt sich jetzt einfach, dass wir trotz auch steigender Verteidigungsausgaben das Problem haben, dass eine Reihe von wichtigen Reformen versäumt worden ist. Also es geht um schlechte Verträge, mangelnde Prioritätensetzung, Prestigeprojekte statt persönliche Ausstattung der Soldatinnen und Soldaten. Da gibt es neben der Frage Höhe des Verteidigungshaushaltes eine Reihe von anderen Fragen auch dringend anzugehen.
Trotzdem, das heißt, Geld ist nicht alles. Also können Sie das detaillierter beschreiben? Offenbar, Geld ist natürlich ein wichtiges Mittel, aber Sie wollen auch an die Strukturen ran.
Absolut. Sicherheit muss uns mehr wert sein. Sicherheit übrigens auch in all ihren Dimensionen, von der Energiesicherheit, auch über die Diplomatie, die humanitäre Hilfe. Auch das mahnt uns ja diese Krise auf unserem Kontinent. Aber es gibt eine Reihe von Reformen zu tun, denn nur mehr Geld allein wird die Probleme bei der Bundeswehr nicht lösen. Man darf den Materialerhalt nicht derart vernachlässigen, wie das in den letzten Jahren trotz auch steigender Verteidigungsausgaben passiert ist. Man darf nicht irgendwelche Wünsch dir was Prestigeprojekte aus dem Wahlkreis von Abgeordneten priorisieren und dafür die persönliche Schutzausstattung der Soldatinnen und Soldaten vernachlässigen.
Nun hat ja ihr
zukunftsfähige Strukturen haben.
Ihr Koalitionspartner, die FDP, hat in Person von Finanzminister Christian Lindner ja jetzt schon einen Aufschlag gemacht und gesagt, wir müssen mehr in die Verteidigungspolitik investieren. Das wird sich im Haushalt niederschlagen. Frau Brugger, muss damit die deutsche Schuldenbremse aufgeweicht werden?
Also die entsprechenden Gespräche über den Haushalt laufen ja schon jetzt ein bisschen länger und es ist an vielen Stellen sehr schwierig, denn wir merken ja auch gerade im Energiebereich, dass der auch eine sehr wichtige Sicherheitsperspektive und Komponente hat. Beim Klimaschutz müssen wir vorankommen. Wir sehen aber auch gerade im Bereich der internationalen Politik, dass sich in den letzten Tagen die grundlegenden Parameter auf unserem Kontinent verschoben haben, dass wir anders handeln müssen und dazu gibt es ja auch ein Bekenntnis im Koalitionsvertrag und ich glaube schon, dass man sich dann auch mit Blick auf die Schulden einfach Fragen noch mal neu stellen muss.
Frau Brugger, wir müssen noch über ein anderes Thema sprechen, nämlich die Debatte um einen Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungsverkehr SWIFT. Da gibt es innerhalb der Ampelkoalition in Berlin unterschiedliche Ansichten. Die Grüne, CDU, SPD die CDU natürlich als Oppositionspartei, die drängen auf einen Ausschluss Russlands. Die FDP hingegen, ihr Koalitionspartner, der bremst. Wie viel Unruhe herrscht da gerade in Ihrer Koalition?
Der Bundeskanzler, der Finanzminister und auch andere Kabinettsmitglieder haben ja klar gemacht, dass SWIFT nicht vom Tisch ist. Und trotzdem muss man ja immer sehr genau schauen, welche Sanktion wie wirkt. Und ich würde das nicht unterschätzen wollen, was jetzt in der Europäischen Union verabredet worden ist, was die USA auch gemacht hat, die Pressekonferenz von Joe Biden. So habe ich auch eine sehr entschlossene Außenministerin Baerbock erlebt, die sagen, wir wollen vor allem das System Putin treffen. Und mit den Finanzmarktsanktionen, mit den Maßnahmen mit Blick auf Banken, haben wir eine Reihe von scharfen Maßnahmen getroffen, die sehr besonders auch gerade dieses System Putin treffen und nicht die Zivilgesellschaft. Bei SWIFT kommen auch noch Fragen der grundsätzlichen Finanzmarktstabilität hinzu, welche Menschen auch aus der Zivilgesellschaft getroffen werden. Aber es ist trotzdem nicht vom Tisch und wird natürlich auch weiter diskutiert und weiter geprüft
Frau
werden.
Frau Brugger, kurze Frage, kurze Antwort. Sind Sie für einen Ausschluss Russlands aus SWIFT?
Ich bin dafür, dass wir erstmal die scharfen Maßnahmen, die jetzt beschlossen worden sind, wirken lassen und dass wir bei der Frage SWIFT nichts ausschließen und das natürlich alles weiter sehr genau beobachten und jede Maßnahme sehr sorgfältig auf ihre Wirkung prüfen, dass sie hart entschlossen ist, aber auch den richtigen dann die entsprechenden Folgen spüren lässt.
Vielen Dank, Agnieszka Brugger, Verteidigungsexpertin der Grünen, für dieses Gespräch. Wir schalten jetzt zum Ende der Sendung noch einmal zu unserem EU-Korrespondenten Klaus Remme in Brüssel. Herr Remme, Sie haben den NATO-Videogipfel am Nachmittag mitverfolgt in Reaktion auf den Krieg in der Ukraine. Der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat sich jetzt geäußert. Was hat er gesagt?
Ja, in der Tat, es war ein virtueller Gipfel und ich konnte ihn insoweit verfolgen, als dass ich Jens Stoltenberg die letzten Minuten zugehört habe, der verspätet dann diese Pressekonferenz begonnen hat. Sie ist noch am Laufen und er beantwortet gerade Fragen von Journalisten. Er ist allgemein geblieben, so mein Eindruck. Das ging wenig über das hinaus, was er gestern in seinem Statement unmittelbar nach Ausbruch des Krieges bereits mitgeteilt hatte. Eine Verurteilung Russlands selbstverständlich. Ein Bekenntnis dazu, dass man angesichts dieser Umstände als Bündnis mehr tun müsse als bisher. Das Verhalten Putins bezeichnete er als einen schrecklichen strategischen Fehler. Und er verwies auf die Verstärkung, die bereits in den letzten Wochen und Monaten im Osten Europa, also an der Ostflanke des Bündnisses, stattgefunden hat. Über 100 Kampfflugzeuge seien in höchster Alarmbereitschaft, über 120 Schiffe seien im Einsatz, Tausende von Soldaten seien verlegt worden. Die sogenannte NATO Response Force, eine schnelle Eingreiftruppe sozusagen, soll mit Tausenden von Soldaten in den Osten verlegt werden. Nicht die gesamte Response Force in einem Umfang von etwa 40.000 Soldaten, sondern Elemente davon, Lufteinheiten, Truppen, Marineeinheiten. Das heißt, eigentlich muss man sagen, sollte es dazu kommen, und daran habe ich keinen Zweifel, hat Putin im Moment das Gegenteil von dem erreicht, was er von der NATO fordert, nämlich einen Rückzug aus Osteuropa. Das vielleicht in aller Kürze zusammengefasst, das Ergebnis dieses Gipfels. Jens Stoltenberg hat noch einmal sehr großen Wert darauf gelegt, zu unterscheiden zwischen einer Unterstützung für die Ukraine, die anhalten soll, militärisch durch Waffenlieferungen, humanitär, finanziell, und der Garantie, die gegeben wird für die Bündnispartner der NATO, eine absolute Garantie: Wir werden jeden Inch, wie er sagte, von NATO-Territorium verteidigen.
Und damit sind wir am Ende der Sendung. Vielen Dank für diese Informationen, Klaus Remme in Brüssel. Nach uns hier die Nachrichten. Um 19.05 Uhr dann die Kommentare, unter anderem mit einem Kommentar zu den Sanktionen gegen Russland, den neuen, die die EU heute beschlossen hat. Tschüss, sagt Barbara Schmidt-Batern.